Wenn ich mit jemandem nicht klarkomme, wenn jemand seine Grenzen überschreitet oder mich wie doof behandelt oder mich nicht dran nimmt, wenn ich irgendwo anstehe, was mache ich dann, was machst du dann? Man könnte sich an den Vorgesetzten wenden. Darf ich mal Ihren Vorgesetzten sprechen? Habe ich schon mal gemacht, hat auch geholfen. Manchmal merkt man so, es ist irgendwie komisch, die Chemie passt nicht zwischen uns. Wir kommen hier nicht weiter oder ich finde mich ungerecht behandelt. Ich möchte mal jemand anderen sprechen, der Ihnen vorgesetzt ist. Vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht macht ihr sowas auch nicht. Ich finde das ganz hilfreich manchmal. Eine Frage an euch, wie heißt denn der Vorgesetzte vom Tod? Wie heißt der Vorgesetzte vom Tod? Die vier Personen, die hatten ja auch ein bisschen Schwierigkeit. Was kommt danach? Wie wird das werden? Was, wenn wir abstürzen und wenn wir da Probleme kriegen? Wie heißt der Vorgesetzte vom Tod? An wen muss ich mich wenden, wenn ich ein Problem mit dem Tod habe? Schauen wir mal in die Bibel, genauer in Jesaja 9, Vers 5. Dort steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die Macht des Todes liegt doch ein Stück weit in seiner Endgültigkeit, dass es danach nicht weitergeht, dass nichts kommt oder es irgendwie sehr schwierig und komisch ist. In dem Text, den ich gerade gelesen habe, ist die Rede von einem Kind, von einem Sohn, der ein Geschenk ist für die Menschen. Er regiert, übt also Macht und Autorität aus und hat verschiedene Namen, die ihm gegeben werden. Wenn Personen einen Namen bekommen, dann hat das was mit der Art zu tun, wie sie sind. Zum Beispiel gibt es den Kanzler der Einheit. Wer weiß, wer das ist? Der Kanzler der Einheit? Helmut Kohl, genau. Kanzler der Einheit, weil er die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland vorangetrieben hat und auch in dieser Zeit regiert hat. Der Kanzler der Einheit, ein Name, den er bekommen hat. Und Jesaja spricht hier von einem Kind, einem Sohn und gibt ihm im Voraus einen Namen, einen Herrschertitel, sogar mehrere. Vater der Ewigkeit. Vater der Ewigkeit, also eine Person, die über der Ewigkeit steht, die die Ewigkeit begründet, das ist einer dieser Namen dieser Person, dieses Kindes. Wenn jemand der Vater der Ewigkeit ist, also Ewigkeit ist ja unbegrenzt, ohne Anfang und Ende, und man sich vorstellt, dann ist noch jemand da drüber, dann müsste der doch kompetent sein bei der Frage, wer ist der Vorgesetzte vom Tod? Jemand, der die Ewigkeit begründet, für ihn dürfen Endgültigkeit und Vergänglichkeit keine Relevanz haben. Das, was uns so schwierig erscheint, wo ich merke, das ist endgültig, vielleicht eine Entscheidung oder auch der Tod, und wo ich merke, es ist vergänglich, das macht mir Angst und ich brauche jemanden, der kompetent ist und der über dem Tod steht. Einen Vers weiter heißt es, Jesaja 9, Vers 6, so groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Also ein weiterer Hinweis, diesmal auf einen König, nicht nur ein Kind, nicht nur ein Sohn, sondern ein König ist gemeint. Und die Frage ist, wer ist dieser König? Marika hat gesagt, Jesus, Vater der Ewigkeiten. Das möchte ich mal in Frage stellen, dass hier bei Jesaja viele Jahrhunderte vor Jesus, Jesus gemeint ist. Wer kann damit gemeint sein? Auf wen bezieht sich das eigentlich wirklich? Herrschaft ausüben, Herrschertitel zu führen, das passt auf jeden Fall zu einem König. Gott verheißt König David, 3 Jahrhunderte vor Jesaja, ein Nachkommen, der ewig regieren wird. Gucken wir uns mal ein paar Könige an. Also, wir haben hier König David und wir haben Jesaja 300 Jahre später, der von einem König spricht, der Vater der Ewigkeit genannt wird. Und wir haben David, der Gott ein Haus bauen möchte, einen Tempel. Und Gott sagt, brauchst du nicht, ich baue dir ein Haus. Im Sinne von Nachkommen, Familie, Königtum. Und David bekommt viele Söhne, unter anderem Salomo, ein weiterer König. Und Salomo ist so der König des Glanzes, der Herrlichkeit. in dem Israel, das Volk, das Land von König David, so die höchste, beste Zeit erlebt in seiner Geschichte. König Salomo. Und man kann denken, so auch aus Davids Perspektive, ist das jetzt Salomo, der ewig regieren wird, dessen Reich Bestand hat. Natürlich sterben Menschen, aber so, dass diese ganze Dynastie und alles, was damit zusammenhängt und auch dieser Friede, dass der eine ewige Relevanz hat, da könnte Salomo jemand sein, auf den das zutrifft. Aber auch Salomo hat ein Ende. Salomo stirbt und schon nach ihm bricht das Reich auseinander. Sein Sohn Rehabeam und ein anderer König Jerobeam regieren das geteilte Reich. Jerobeam im Norden, Nordreich Israel, und Rehabeam im Südreich Juda. Das heißt, das, was so gesagt ist, was David gehört hat als Verheißung von Gott, ein König, der ewig regiert, dessen Macht unbegrenzt ist, der Frieden schafft, das hört schon bei seinem Sohn Salomo direkt wieder auf. Das Reich ist gespalten, der Höhepunkt vorüber und irgendwie trifft das nicht ganz zu, was David da von Gott gehört hat, jedenfalls nicht auf Salomo. Schauen wir uns mal weitere Glanzlichter an in der Königsdynastie von David. Da haben wir Hiskia, 700 vor Christus. Hiskia und Jesaja begegnen sich. Jesaja ist schon einige Zeit vorher als Prophet unterwegs, als Hiskia seine Königsherrschaft antritt. Hiskia wird mit 25 Jahren König, regiert insgesamt 19 Jahre und nach der ersten Hälfte hat er ein Problem, er wird schwer krank. Und Jesaja kommt zu ihm und sagt, du wirst sterben. Und Hiskia ist darüber nicht begeistert, verständlich. Und er wendet sich an Gott und bittet ihn, dass er noch etwas legen darf. Und Gott erhört die Bitte. Jesaja kommt zurück und sagt, okay, du kriegst noch 15 Jahre. Und als Zeichen geht die Sonnenuhr einige Stücke zurück. Also verrückt, was da passiert ist. Hiskia darf noch einige Zeit leben. Und Hiskia ist ein guter König, der Reformen zustande bringt und trotzdem auch er stirbt. Und immer wenn so ein guter König da war, geht es danach wieder ein bisschen bergab. Also, dass ein Königreich Bestand hat, dass das, was wir bei David lesen, diese Verheißung auf einen Nachkommen, der ewig regiert und davon, wo Jesaja spricht, mit diesem Herrschertitel, das gibt es bisher noch nicht. Ich habe mich gefragt, ob Jesaja, der zur Zeit von Hiskia lebt, sich gefragt hat, ist das der König? Ist das derjenige, auf den meine Prophetie zutrifft? Ewiger Vater, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, wunderbarer Ratgeber. Ist das Hiskia? Hiskia ist ein guter König. Und doch, nachdem er noch 15 Jahre länger leben wird, wird er stolz auf das, was er hat. Auf das, was er an Reichtum hat, an Einfluss und Macht. Und Gott lässt Hiskia ausrichten, alles, worauf du deinen Stolz gegründet hast, wird nach deinem Tod vergehen. Alles, worauf du deinen Stolz gegründet hast, wird nach deinem Tod vergehen. Und das trifft nicht nur auf Hiskia zu, das kann auch auf mich zutreffen. Alles, was mir so wichtig und groß erscheint, ist nach meinem Tod bedeutungslos. Für Hiskia heißt es, dass alle Reichtümer erbeutet werden, dass seine Kinder verschleppt werden und dass alles ein Ende hat für ihn und seine Nachkommen. Auch das muss Jesaja Hiskia sagen und ich finde, man merkt so, das kann nicht derjenige sein, den Gott Jesaja deutlich gemacht hat. Hiskia kann es nicht sein mit diesem Ende. Vor zwei Wochen haben wir uns mit Josia, dem Urenkel von Hiskia, beschäftigt. Wer weiß, wie alt Josia alt war, als er König wurde? Ja? Sehr gut. 8 Jahre war der alt gewesen. Wie alt bist du? Abpasst ja gut. Also, Hiskia war so alt wie Emma, als er König wurde. Ich glaube, es fände Emma auch ganz cool, König zu sein. Wer nicht? Und er ist ein Vorbild in der Liebe zu Gott, in der Treue und in dem, wie er in seinem ganzen Reich wieder den Gottesdienst auf den Gott seiner Vorfahren ausrichtet, auf Jahwe, den Gott Israels. Und wir haben vor 2 Wochen Josia kennengelernt als jemand, der wirklich treu ist und Gottes Willen für sein Leben und für den seines Volkes sucht. Der merkt, wie groß die Spannung ist zwischen dem eigenen Leben und dem, was Gott möchte. Und obwohl Josia schon so ein Idealtypus von einem König ist und auch dieses mit dem, ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn uns geschenkt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, trifft auf Josia auf jeden Fall zu, weil er schon als Kind als König eingesetzt wird. Auch der Josia tritt in meinem Alter dem König von Ägypten entgegen, weil er da politisch ein paar Vorteile draus sich erhofft und stirbt im Kampf. Mit meinem Alter, 38 Jahre bin ich jetzt, also in diesem Alter stirbt Josia. Und auch er kann nicht dieser König sein, von dem geredet ist bei David und bei Jesaja, der ewig regieren wird. Und nach Josia geht es auch wieder bergab mit deinem Volk. Uns begegnen im Südreich Juda Könige, auf die ein Teil der Verheißung von David und der Prophetie von Jesaja zutrifft. Aber nachdem sie gestorben sind, geht es immer wieder bergab. Es hat keine langfristigen, geschweige denn ewige Auswirkungen. Wir haben also Verheißung, Prophetie und wir haben das Leben, den Alltag, was damit nicht zusammenpasst. 600 vor Christus wird das Südreich nach Babylon verschleppt. Der absolute Tiefpunkt ist erreicht. Das König Israel in seiner Gesamtheit und seinen einzelnen Teilen ist Geschichte. Jesus ist ebenfalls ein Nachkomme von David. Er wird in Bethlehem geboren, der Stadt Davids, als die Römer gerade Israel besetzt haben. Und es gibt einen König, Herodes, der zu der Zeit regiert. Und als er hört, dass der Messias geboren ist, richtet er ein Blutbad an. Und Jesus muss fliehen und entkommt nach Ägypten als Kind mit seinen Eltern. Jesus entkommt dem Tod, ein Nachfahre Davids, jemand, der auf dem König sitzen kann, der etwas bewirken kann in seinem Land. Doch Mitte 30 wird Jesus am Kreuz hingerichtet und stirbt unschuldig einen Verbrechertod. In einem nahegelegenen Garten wird er in einer Höhle begraben. Doch die Bibel berichtet uns zuverlässig und glaubwürdig, dass Jesus nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist. Das feiern wir Ostern, daran glauben wir, dass Jesus, der auf dieser Erde gelebt hat, geboren ist, verfolgt wurde, am Kreuz qualvoll einen Tod starb, ins Grab gelegt wurde, dass er von den Toten auferstanden ist. Menschlich, wissenschaftlich unmöglich, jemand, der 3 Tage tot ist, dass der wieder lebendig werden kann. Und doch vertrauen die Christen darauf, dass Jesus den Tod besiegt hat. Die Macht des Todes, die David, Salomo, Hiskia trotz Verlängerung um 15 Jahre und auch Josia in jungen Jahren am eigenen Leib erfahren haben, die ist gebrochen, als der Erste den Tod besiegt und nicht im Grabe bleibt. Dadurch wird für mich Jesus zum Vorgesetzten des Todes. Er ist nicht dem Tode unterworfen. Ich wende mich an Jesus, wenn ich Schwierigkeiten habe mit der Endgültigkeit des Todes und der Vergänglichkeit des Lebens. Jesus erfüllt die Verheißung Davids, ein Nachkomme, der auf ewig regiert und dessen Thron und Reich Bestand hat. In meinem Leben und in dieser Welt. Und doch ist das noch ein bisschen verborgen. Wenn ich sage, Jesus ist der König, der Verheißene, über den prophezeit wurde, dass er auf ewig regiert, dass er diese wunderbaren Namen trägt, dann ist davon, wie Evi sagte, doch in dieser Welt und beim Leben nicht immer so viel zu sehen und zu spüren. In all dem Chaos, was uns begegnet, den Herausforderungen, wünsche ich mir so einen König, der da benannt ist. Und in meinem Herzen regiert Jesus, aber in dieser Welt ist er noch nicht sichtbar da. Deshalb ist eine große Hoffnung der Christen, dass Jesus wiederkommt. Ein Gebet, eine Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und sein Reich nicht nur im Verborgenen, sondern für alle Menschen sichtbar aufrichtet. Ein Reich, in dem Friede regiert. Jesus erfüllt die Prophetie Jesajas. Er ist das Kind, das uns Weihnachten geschenkt wurde. Auf seiner Schulter ruht die Herrschaft. Er hat die Kontrolle und ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Das ist einer seiner Namen, wunderbarer Ratgeber, an den ich mich meine Ratlosigkeit und wenn ich verzweifelt bin, wenden darf. Jesus ist der wunderbare Ratgeber, an den du dich wenden darfst. Jesus ist der starke Gott, egal wer oder was sich vor mir aufbaut, ob es der Tod ist oder der Vorgesetzte oder die Ehefrau. Jesus ist größer. Ich liebe meine Frau und ich bin glücklich mit ihr. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben Menschensituationen sind, die dir Angst machen. Und du merkst, boah, das macht mich so richtig klein, wenn ich so klein mit tut. Und dann zu wissen, aber Jesus ist größer als alle, die sich vor mich stellen können, als alle Menschen, als Stationen. Jesus ist der starke Gott. Das trägt mich, das gibt mir Halt. Jesus ist der Vater der Ewigkeit. Und auch wenn die Vergänglichkeit an meinem Körper nagt, bei mir werden die Haare weniger, ich weiß nicht, was es bei dir ist, wir merken, ach, egal wie jung und gut wir uns fühlen, wie sportlich und gesund wir uns ernähren, irgendwann nimmt das doch ab. Man kann dem nichts entgegenstellen. Man kann es verlangsamen und sich irgendwie fit halten. Aber ich bin vergänglich. Und jeden Tag sterbe ich ein bisschen. Und in dieser Vergänglichkeit ist Jesus als Vater der Ewigkeit die Garantie für mich auf Wiederherstellung und ein neues Leben. Jesus ist der Fürst des Friedens, der Fürst, der Oberste des Friedens, der Frieden schafft und Frieden aufrechterhält. In einem Lied heißt es, in meinem Chaos, in all den Fragen, schaue ich auf zu dir. Schaue ich auf zu Jesus, weil er einen Frieden zu geben hat, den die Welt nicht kennt. Mitten in dem Chaos, mitten in der Herausforderung, Gottes Frieden in mir leben, in mir spüren dürfen. In dem Theaterstück schwangen drei Fragen mit. Was am Tod macht mir Angst? Und ich will dir die Frage stellen, falls es bei dir so ist. Was am Tod macht dir Angst? Gibt es etwas, wo du merkst, oh, das fordert mich heraus, das ist eine Schwierigkeit, das ist für mich nicht leicht? Vielleicht sagst du auch, ist noch lange hin, mach ich mal keine Gedanken drüber. Aber wenn du darüber nachdenkst, dass du sterben musst, was macht dir Angst am Tod? Für mich ist es, dass kein Testlauf möglich ist. Ich kann das nicht mal ausprobieren und gucken, wie ist es denn zu sterben und was genau passiert danach und dann weiß ich ja Bescheid. Sondern ich habe keine Möglichkeit für einen Testlauf. Das heißt, das, was da kommt, wird das erste Mal für mich sein. Und das macht mir Angst. Was macht dir Angst am Tod? Die zweite Frage, die so mitschwang, was löst die Vorstellung in mir aus, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Sönke freut sich darauf, ein Löwe zu sein. Für die eine ist er einfach nichts, Maschine aus. Andere haben so eine Idee oder auch eine Prägung, was da sein könnte. Was löst die Vorstellung in dir aus, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Oder vielleicht würdest du sagen, geben könnte. Früher hat mir das Angst gemacht. Jetzt habe ich Hoffnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass da nichts ist, sondern dass ich dieses Leben mit Gott verbringen darf. Der dritte Gedanke, Reich Gottes, Himmelreich, Ewigkeit, neuer Himmel, neuer Erde oder Leben nach dem Tod, was darf da nicht fehlen? Das sind alles Begriffe, die uns begegnen, unserem Denken in der Bibel, Reich Gottes oder Matthäus umschreibt Himmelreich, Reich der Himmel, weil er nicht Gott sagen möchte, aus Ehrfurcht, daraus wird dann Himmel oder einfach Ewigkeit unbegrenzt. Oder auch in der Offenbarung steht, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde und Gott wohnt bei uns. Er ist mitten unter uns. Egal, wie du das beschreibst, welches Bild du findest für dich, wenn du daran denkst, nach dem Tod und eine gute Vorstellung hast von Himmel, Ewigkeit, was darf da für dich nicht fehlen? Der Ferrari, den du immer gewünscht hast, Zuckerwatte, goldenes Haus, Penthouse, gute Beziehungen zu Menschen. Was darf für dich nicht fehlen, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt? Was macht für dich so das Paradies aus? In meiner Vorstellung von der Ewigkeit habe ich dann endlich alles, was ich brauche. Und das kann ich mir irgendwie schön vorstellen und ausmalen, was es für mich bedeutet. Es könnte sein, dass mein Schöpfer auch weiß, was ich brauche und was du brauchst, vielleicht sogar, was du wirklich brauchst. Und vermutlich sehen meine Vorstellung von der Ewigkeit und endlich alles, was ich brauche, haben und Gottes Vorstellung etwas anders aus. Aber ich glaube, das Resultat bleibt das gleiche. Wenn ich mir wünsche, das zu haben, was ich brauche in Ewigkeit, und mein Schöpfer das besser als ich weiß, dann ist doch für alles gesorgt. Ich stelle mir die Ewigkeit so vor, ein Ort, an dem guter Rat nicht teuer, sondern stets vorhanden ist, wo es keine Zweifel mehr gibt, keine Herausforderungen. Ein Ort, an dem die Liebe und nicht meine oder die Selbstsucht eines anderen regiert. Gott ist Liebe. Ein Ort, an dem die Schöpfung nicht länger von der Vergänglichkeit und ihrem Überlebenskampf gekennzeichnet ist. Ein Ort, an dem umfassender Friede herrscht, der alles ein- und umschließt. Wenn ich mir diesen Namen vor Augen führe, die über diesen wunderbaren Herrscher geschrieben sind, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, und mir vorstelle, wie das Leben in so einem Reich aussehen muss, dann komme ich bei sowas wie Himmel oder Paradies an. Wenn der Tod dir das nächste Mal Angst machen will, dann sag doch einfach mal, ich möchte mit deinem Vorgesetzten sprechen. Du bist ja gar nicht zuständig hier, wer bist du überhaupt, was hast du überhaupt zu sagen hier, mach mal hier Platz mit deiner Sense, wer ist dein Vorgesetzter? Und weißt, wen du dann vor Augen hast, wen du dann vor dir hast? In dem Moment, wo du sagst, ich möchte deinen Vorgesetzten sprechen, hast du Jesus vor Augen, hast du Jesus vor dir. Und Jesus weiß, wie man mit dem Herrn Tod umzugehen hat, was man dem entgegenzusetzen hat, nämlich die Hoffnung auf ein neues Leben, weil Jesus den Tod besiegt hat, weil er der Herr, der Vorgesetzte, der Chef des Todes ist, weil er gezeigt hat, seine Macht, seine Endgültigkeit und seine Vergänglichkeit hat eine Grenze, dort, wo wir uns auf Jesus berufen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du dieser wunderbare Ratgeber bist, dass du der Vater der Ewigkeit bist, an dem keine Vergänglichkeit klebt. Danke dir, dass du Frieden schaffst und dass du ein starker Gott bist. Jesus, du siehst, was uns Angst macht, wo wir herausgefordert sind und was wir dem entgegensetzen an Absicherung und auch an Kampf, nicht zu altern, nicht zu sterben. Ich danke dir, dass wir bei dir sicher sind. Und dass dieser Kampf, diese Angst, wir das nicht mehr brauchen, weil du das besiegt hast, weil du Herr über Leben und Tod bist. Und Jesus, ich bin dankbar, dass wir unsere Hoffnung auf dich setzen dürfen und dass du sagst, wer mir vertraut, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Und Jesus, du weißt, wer da gerade steht und merkt, boah, das macht mir Angst. Ich brauche einen Vorgesetzten, mit dem ich reden kann. Danke, Jesus, dass wir das dir sagen dürfen, dass du unser Herr bist, dass du alles genommen hast, was uns von Gott trennt, dass du den Tod beiseite geschoben hast und ewiges Leben ermöglicht hast. Amen. Ich möchte zum Abschluss einige Verse aus dem Römerbrief lesen. Was bleibt zu alledem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns, für dich ein. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Es ergeht uns wirklich so, wie es in den Heiligen Schriften steht. Weil wir zu dir, Herr, gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber mitten in all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.